Wir beginnen mit dem dritten Teil eigentlich, aber nach der Pause der ersten Klasse vom Lamrim 4 vom Juni 2012 in Prescott. Und Geshe Michael sagt nach der Pause, dass zuerst 10 Klassen eben in der Theoriewoche gemacht werden und dann werden im August, ist ein bisschen kürzer, sind nicht ganz 10 Tage, sondern sind 7 Tage Retreat, weil in Singapur auch gearbeitet wird das Wochenende. Und das wird ein 7-tägiges 17. bis 24. August 2012. Und da passieren viele Meditationen, es wird Stille bewahrt während dem Retreat. Ich werde euch beibringen, wie man ein Feuer, eine Feuergabe da bringt. Eines davon hilft, um eigene Negativitäten, die man in der Vergangenheit gemacht hat, zu reinigen. Und eines ist für langes Leben, wenn man Gesundheitsprobleme hat. Das wären also zwei traditionelle 4 Stunden lange Feueropfer oder Feuerzeremonien machen und wo ihr auch mithelfen könnt. Ihr werdet das vorbereiten. Wir werden viel meditieren, wir werden Klasse machen, Yoga und Meditationen. Es gibt eine sehr gute Körperarbeit dort auch. Wenn man Interesse daran hat, dann kann man Massagen bekommen, wenn man körperliche Probleme hat. Ihr seid dazu herzlich eingeladen. Ich verlange für diese Lehren diese Woche nichts und ich verlange auch nichts während für die Vorträge in Prescott. Aber wir verrechnen euch und müssen euch natürlich verrechnen die Kosten für den Aufenthalt. Was immer das Camp uns verrechnet, verrechnen wir weiter. Und ihr seid herzlich dazu eingeladen. Und das wird die zweite Hälfte dieses Programms sein. Und das findet ihr alles auf dieser kleinen Postkarte. Die Myla. Wo ist die Myla? Myla Main, vielen Dank. Und die frühen Tickets, die billiger sind, hören am 13. Juni auf. Da sind wir jetzt schon drüber weg. Geshe Michael betont wieder, wie wichtig die Hausübungen sind. Und dass er erwartet, dass man das macht. Und dass er Finn glaubt nicht, dass es dumm ist, weil es ist intelligent ist. Und er hat gesagt, weil ihr das dann später weiterlernen müsst. Und er hat gesagt, oh, im Übrigen, ich könnte all das ganze Material stellen. Kopiert das. Wie nennt man das? Plagiat. Macht ein Plagiat draus. Gott segne euch. Okay. Schreibt euren Namen drauf. Ist mir gleichgültig. Das habe ich auch gemacht. Und Geschler sagt, oh, im Übrigen wird daran erinnert, ich finde, dass es einfach etwas lahm ist, wenn man die ganze Zeit nur meditiert und nicht anderen Leuten auch hilft. Und ich finde, dass man da, wenn man das tun würde, dann könnte man ein bisschen unwirklich werden, wenn man die ganze Zeit nur meditiert und lernt. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, dass ihr auch handgreifliche Arbeit macht, also was wirklich es tut. Es sollte eine Balance geben. Es gibt ein wunderschönes Programm, wo man den Gefangenen in Gefängnissen hilft. Die Leute, die Gefangenen sind die besten Meditierer in der Welt, weil sie sonst nichts zu tun haben. Man fühlt sich wunderbar nachher. Das sind ganz, ganz nette Leute und Menschen und die arbeiten ihren Arsch ab, sagt Geshe-la. Sprecht bitte mit Nick oder Jeff und einer dieser beiden, mit dem könnt ihr sprechen, wenn ihr da teilnehmen möchtet. Das ist wirklich, wirklich, macht wirklich Spaß. Und du bist so glücklich, wenn du den Gefangenen im Gefängnis hilfst. Morgen wird auch eine Dame kommen von einem Zentrum, das Obdachlosen hilft. Und wir möchten mit freiwillig helfen, wenn ihr Interesse habt. Sie wird morgen um 14:15 darüber sprechen. Das letzte Mal habe ich jemanden eingeladen und da ist niemand zu dem Vortrag um 2:15 gekommen. Jeder hat sich versteckt und das war sehr beschämend für mich. Und deshalb bitte kommt morgen einfach. Auch wenn ihr nicht freiwillig teilnehmen wollt, füllt den Platz auf und die Stühle auf für mich, okay? Ich finde, es ist sehr wichtig. In meinem Leben habe ich die Unbalance gesehen, die Disbalance, wenn du nicht die ganze Zeit praktizierst und meditierst und nicht anderen Leuten dienst mit deinen Händen. Und daher ermuntere ich euch, dass ihr teilnehmt morgen. Und ihr könnt mehr darüber lernen, wie man freiwillig mithilft. Das macht dich glücklich. Das ist das Geheimnis, zu glücklich zu sein. Etwas wie das jede Woche zu machen, okay? Du kannst nicht nur meditieren. Du musst meditieren und dann musst du dienen. Und dann bist du eine vollständige, balancierte Person. Wenn du nur meditierst die ganze Zeit, dann wirst du wirklich, wirklich komisch. Du wirst unbalanciert und unglücklich und du machst komische Sachen. Und wenn du anderen auch dienst, dann ist dein Leben ausbalanciert und du wirst ein netter, glücklicher Mensch. Und wenn du nicht schlafen kannst oder wenn du nicht besonders glücklich bist, komm morgen. Und ich glaube, dass das das Zaubergeheimnis ist, das dich glücklich macht, die ganze Zeit glücklich macht. 2:14:15, okay, morgen. Gut, jetzt beginnen wir wieder. Während du dein Zimmer zusammenräumst, während du die Staubflocken fängst, ich liebe es, die einzufangen und die zu jagen. Auf Tibetisch kann man sagen, Durpang Chimapang. Wie kann man das übersetzen am besten? Ich mache den Schmutz sauber, ich reinige meine Unreinheiten. Das hört sich zu geschwollen an, richtig? Du sagst das nicht, während du Staubflocken jagst. Du kannst einfach nur sagen, ich säubere den Schmutz. Ich säubere die Unreinheiten. Du kannst sagen, was immer du willst. Mach ein kleines Mantra draus. Mach dein eigenes kleines Mantra draus. Ich säubere den Schmutz. Ich säubere den Geruch. Was bedeutet das? In den Schriften, in den 2500 Jahre alten Schriften, in den Sutras, gibt es einen Absatz, einen längeren Absatz, der vom Lord Buddha selbst gelehrt wurde. Und der hört sich so an. Das ist ein Absatz, in dem man sagen kann, dass dieser Schmutz ist nicht nur Schmutz. Dieser Schmutz ist meine eigenen negativen Emotionen. Diese Staubflocke hier, man kann es vielleicht sogar einen Absatz in Englisch draus machen, richtig? Dieser Staubplatz ist mein Wut, diese Staubflocke ist meine Eifersucht. Und dann jagst du diese Staubflocken im Zimmer. Ich mach das. Oder pflück die, oder säubere die Schuppen vom Teppich. Weil alles ist schon sauber, okay? Versuch etwas aufzuräumen und so sauber zu machen. Die Staubflocke ist nicht der Name für die Staubflocke ist ein Name für meine eigene Negativität, okay? Ich mache nicht Staubflocken oder Schuppen zusammen, ich putze nicht die und mache nicht die sauber, sondern ich reinige meinen eigenen Geist. Ich denke daran, meinen eigenen Geist zu säubern. Eine Person, die das so macht, versteht die Lehren des Buddhas, okay? Eine Person, die Staubflocken im Raum zusammenjagt und sauber macht, eine Person, die die ersten 20 Minuten der Meditationssession am Teppich sitzt und die Schuppen zusammenpflückt, aber meditiert, während sie das machen, versteht ihr? Ich mache meinen Ärger sauber. Gestern bin ich auf jemand wütend geworden. Ich nehme das und säubere es. Gestern bin ich eifersüchtig geworden. Ich mache das sauber. Auf diese Art, das ist eine Praxis. Und dann sagt er, dann praktizierst du wirklich die Lehren des Buddhas. Mach das mit deiner Wut. Mach das mit deinen Begierden. Mach es mit deinem Nichtverstehen der Wirklichkeit. Okay? Und mach deinen Raum sauber, während du diese kleine Übung in deinem Geist machst. Ich mache mein Herz, meinen Geist sauber. Okay? Das kommt jetzt zur Hausübung, also aufpassen bitte. Es ist eine Praxis im Lam Rim. Und ihr müsst verstehen, das Lam Rim ist der Idiotenweg zur Erleuchtung. Es ist der Schritt für Schritt Weg zur Erleuchtung. Das ist, was das Lamrim ist. Das sind 20, 30 Schritte, die du durchmachen musst. Und er sagt, während du deinen Raum zusammenräubst, ist jede Staubflocke, die du findest, oder jedes Stück Schuppen, das du findest, kann die Negativität repräsentieren, gegen die du gerade arbeitest, im Schritt des Lamrims, in dem du gerade bist im Leben, okay? Manche Leute sind im Schritt Nummer 1. Was ist der erste Schritt im Lamrim nochmal? Was ist der erste Schritt jeder spirituellen Praxis? Find einen Lehrer, okay? Das ist der erste Schritt. Find einen Lehrer, dem du vertraust. Und untersuch sie. Untersuch die und grab wirklich in ihrem Leben nach. Versuch zu schauen, ob es irgendwelche Skandale in ihrem Leben gibt. Nein, wirklich, im Ernst. Arbeite dran und find heraus, ist das ein guter Lehrer oder nicht? Und dann entscheide dich. Was wäre das Gegenteil davon? Du solltest Vertrauen aufbauen in einen Lehrer, den du sorgfältig untersucht hast, okay? Und dann musst du dich verpflichten und sagen, okay, dem vertraue ich. Wer immer das er sich ist, könnte wer immer sein, wer immer dein Lehrer ist, untersuche ihn oder sie, analysiere sie genau und dann bezweifle sie nicht. Nachdem du sie als Lehrer gewählt hast, nimm keine Zweifel. Untersuch sie sorgfältig, bevor du sie nimmst, und wähle die nicht leichtfertig aus. Aber nachdem du sie genommen hast, dann habt keine Zweifel, okay? Und wenn du den ersten Schritt des Lamrims praktizierst, wenn du eine Staubflocke nimmst, dann solltest du was denken? Das ist mein Zweifel. Weggeschmissen. Du nimmst das Staubkorn oder die Schuppe. Du sagst, das ist der Zweifel, den ich gestern über meinen Lehrer gehabt habe. Das ist der Zweifel, den ich vorgestern über meinen Lehrer gehabt habe. Verstehst du, wie ich meine? Wenn du auf Chui Mintak bist, was ist Chui Mintak? Was? Todesmeditation. Wenn du die Todesmeditation machst, richtig? Und du fängst eine Staubflocke, was solltest du dann denken? Das ist die Zufriedenheit mit meinem Leben. Das ist zu glauben, ich habe Zeit. Versteht ihr? Das ist zu glauben, dass ich noch einen Tag warten kann, um zu meditieren. Das ist zu denken, ich glaube, ich werde heute nicht sterben. Die Todesmeditation, das Ziel der Todesmeditation ist, aufzuwachen und zu sagen, ich stirb heute. Ich werde heute Abend sterben. Entscheide dich. Du wachst auf und sagst, bevor der Abend heute kommt, werde ich sterben. Wenn ich heute sterben würde, wie würde ich meinen Tag verbringen? Was würde ich tun mit meinem Tag? Versteht ihr, wie ich meine? Und verbring keinen einzigen Tag, wo du nicht so denkst. Mach keinen einzigen Tag, wo du denkst, heute mache ich nicht das, was ich tun sollte, sondern ich mache es morgen. Vergiss es. Du wachst auf und sagst, ich werde heute am Abend sterben. Wenn der Abend kommt, werde ich sterben. Dann was würdest du tun? Wie würdest du deinen Tag verbringen? Verbring deine Tage niemals auf eine andere Art und Weise. Einen Tag auf eine andere Art und Weise zu verbringen, das ist diese Staubflocke. Versteht ihr, wie ich das meine? Es bedeutet also, es hängt davon ab, auf welchem Niveau im Lamrim du bist. Was ist das endgültige, das abschließende Ziel der Lamrim-Teaching? Er sagt hier, ganzen Weg hinauf bis zum Zen-Sinn. Was ist Zen-Sinn? Alles bis zum Zen. Sag doch mal Zen Sinn. Zen Sinn. Zen Sinn. Zen Sinn ist eine Abkürzung für Zema Zimba. Zema Zimba bedeutet, ich gebe euch ein Beispiel für Zema Zimba, okay? Du gehst zur Arbeit und dein Chef schreit dich an, weil du, angenommen, du arbeitest bei Macy's und du hast irgendwas auf der Kasse geschmutzig gemacht oder irgendwas ist kaputt und der Boss kommt herein und schreit dich an. Zu glauben, dass dieser Chef von sich selbst kommt, ist Zimmersinn, okay? Zu glauben, dass dieses Schreien deines Chefs von ihm kommt, aus seiner Selbstnatur, das ist Zimmersinn. Und das ist der ultimative Fehler, okay? Warum wird der Boss auf dich wütend? diesem System hier folgend. Warum wird das System wütend? Weil du auf jemanden letztes Monat wütend geworden bist oder letzte Woche, okay? Du hast, was immer du siehst, das kommt von dir zurück, von dem, was du letzte Woche gemacht hast. Wenn der Boss dich anschreit und du deinen Weisheit beibehältst und sagst, oh, sie schreit mich an, weil ich vor 2 Wochen meine Kinder angeschrien habe, und du verstehst das, was wird dann passieren? Was wirst du mit deinem Boss machen? Wirst du zurückschreien? Nein, das wäre das Dümmste, was du tun kannst. Weil dann werden die Kinder dich zurückschreien, nächste Woche. Versteht ihr? Okay? Was immer du anderen Menschen tust, kommt auf dich zurück. Wenn der Chef dich anschreit, im Messis, nachdem du bei der Kasse etwas schmutzig gemacht hast, das kommt von wem? Wessen Fehler ist es? Wessen Schuld ist es? Das ist deine Schuld. Und hör auf mit deiner Gewohnheit, andere zu verurteilen und zu kritisieren. Andere Leute zu kritisieren und zu beschuldigen ist Zensin. Und das ist der letzte Schritt des Lam Rim. Was ist die letzte Praxis im Lam Rim? Der letzte Schritt. Chlakdong. Was ist Chlakdong? Vipassana. Wenn du das korrupt aussprechen willst, dann kannst du sagen Vipassana. Vipassana. Was ist das? Das Verstehen von Leerheit. Die Wirklichkeit zu verstehen. Was bedeutet das? Der Chef kommt von mir. Der Chef kommt von mir. Wenn du also das Ende deiner Lam Rim Studien erreicht hast, welches Jahr wird das sein? 2022, glaube ich, richtig? Im Ernst. Wenn du zu den letzten Klassen hier kommen solltest, dann wirst du Zensin lernen. Und in diesen letzten Klassen wirst du noch immer dein Zimmer zusammenräumen. Okay? 8 Jahre von jetzt weg wirst du noch immer dein Zimmer jeden Morgen zusammenräumen. Und wenn du das Staubkorn aufklappst, dann repräsentiert das was? In diesen Klassen? Zu glauben, dass der Chef von seiner Seite kommt. Versteht ihr? Welche Praxis ihr auch immer arbeitet. Woran auch immer du arbeitest in einer Praxis, in dem Jahr des Lebens, ist es das, was die Staubkörner sind und die Staubflocken sind. Versteht ihr? Wenn du Probleme mit Wut hast, dann ist der Staub die Wut. Wenn du Probleme mit der Eifersucht hast, dann ist der Staubflocke die Eifersucht. Versteht ihr? Du musst von dem Staub und von dem Schmutz, du musst den als etwas Bestimmtes sehen. Du kannst nicht einfach nur dein Zimmer zusammenräumen und sauber machen, weil der Geshe Michael gesagt hat, dass du vor der Meditation das Zimmer zusammenräumen musst. Das ist nicht die erste der 6 Vorbereitungen für Meditation. Du musst meditieren, während du den Raum zusammenräumst. Und du wärmst deinen Geist für Meditation auf. Es ist nicht nur das Zusammenräumen des Raumes. Okay? Versteht ihr? Und schalte einfach das mit ein, woran du gerade arbeitest. Was immer es ist, woran du arbeitest, das wird das Staubkorn. Mein Ehemann kritisiert mich die ganze Zeit, er ist das Staubkorn. Okay? Die Staubflocke. Der, den du erschaffen hast. Okay? Das ist sehr interessant jetzt. Jemand stellt ihm jetzt eine Frage. Was bedeutet es, wenn eine Person extrem alt oder extrem krank ist und sie physisch, körperlich den Raum nicht zusammenräumen kann? Was ist, wenn sie nicht Energie haben? Oder was, wenn sie im Bett sind und krank sind? Wenn du wirklich alt oder wirklich krank wirst, wie kannst du diese Praxis dann machen? Jemand stellt ihm diese Frage. Das ist im Kloster sehr üblich. Mönche leben sehr lange. Es gibt alle diese unglaublich alten Mönche im Kloster. Und die können nicht wirklich gut gehen und sie sind sehr, sehr alt. Es gibt viele solcher Mönche. Tibet war auch eine sehr harsche Umwelt. Und Leute sind rasch alt geworden. Es war sehr selten, dass man älter als 50 wurde.
Wenn
Wenn du zu alt oder zu oder nicht imstande bist, deine eigenes Zusammenräumen machen kannst, dann sieh zu, dass deine Schüler das für dich machen. Aber du solltest die Verse zitieren, während die das machen. Okay? Ich reinige meine Eifersucht. Ich reinige meine Eifersucht. Und du solltest im Geist denken. Er reinigt meine Eifersucht für mich. Okay? So. Du musst nur immer die verbalen und die Rezitation machen. Und du musst nur immer die Meditation machen. Während deine Schüler den Raum aufräumen. Okay? Ah, ich wünschte, ich hätte einen wie solchen Schüler. Abhängig von der Stärke deiner Motivation, jedes Mal, wenn du mit dem Spesen einmal kehrst, dann sammelst du unglaublich gute karmischen Samen. Jedes Mal, wenn der Besen einmal über den Boden streicht, wenn er einmal drüber streicht über den Boden, dann sammelst du unglaubliche karmische Samen ein. Wenn du meditierst, während du es tust. Versteht ihr? Es gibt einen Brauch in Tibet. Kennt ihr diese Geschichte, wie man das Mandala opfert mit den Händen, die Finger so auf diese Art und Weise hält? Kennt ihr das? Es gibt eine Symbole, es gibt ein Gebet am Ende des Abends. Es ist ein Mudra, das ist eine Handgeste, richtig? Die repräsentiert die ganze Welt. Und nach der buddhistischen Geografie ist die Erde flach und du musst vorsichtig sein, wenn du an die Seiten kommst, weil du runterfallen wirst, okay? Die Welt ist flach, es gibt vier Kontinente und das sind diese vier Finger hier und dann gibt es einen Berg in der Mitte und das war dann Mount Everest in den alten Zeiten. Und die Welt hat also so hier ausgesehen. Und alle unterschiedlichen Wesen leben auf diesen unterschiedlichen Plätzen. Wir leben auf Klozambaling Jambuvidba am südlichen Kontinent, okay? Und ihr wisst, warum der Himmel blau ist? Die Sonne geht so um den Berg herum, um den zentralen Berg, und der zentrale Berg hat aus vier unterschiedlichen Juwelen gemacht. Ein Viertel des Berges ist aus Saphir gemacht, wenn die Sonne scheint. Wenn die Sonne zu unserem Kontinent kommt, dann reflektiert es gegen den Saphir und deshalb ist der Himmel blau. Okay? Das ist antike buddhistische Geografie. Versteht ihr? Okay. Auf der Spitze des Mount Meru gibt es ganz besondere Wesen, die leben eine gottähnliche Existenz. Wie hat dieser Film geheißen? Zeus und alle diese Burschen? Loki und Fear und, okay. Loki und Thor. So, Loki und Thor. So wie der Thor. Das nennt sich der Himmel der 32 Sunduchasam. Und vier von ihnen sind sehr mächtige, harte Jungs. Und die beschützen diesen Platz. Und man nennt sie die vier Könige. Okay? Begriffen? Und es gibt also einen Brauch in Tibet. Du kannst den Namen der vier Könige auf ein Papier schreiben, das so groß ist, und dann biegst du das auf die vier Wände. Und das beschützt den Meditationsraum. Okay? So. Wenn du das machen willst, sprich zum Ningpo, er gibt euch die vier Namen. Sagt Geshe-la und lächelt. Das nennt man ein To. To ist ein Meditationszeichen. Wenn du ein langes Retreat machst, dann solltest du diese Meditationszeichen um dein Haus herum machen oder auf die Tür hinauf machen. Und idealerweise, wenn du das versuchen möchtest, dann kannst du die vier Könige auf ein Papier schreiben und um den Raum herum hängen. Oder wenn du zu faul bist, um das zu machen, dann kannst du ein Papierstück nehmen, es in die Nähe des Haupteingangs stecken und dir vorstellen, dass es alle vier sind, okay? Und einer der vier Könige nennt sich Vajravana oder Kubera. Und das hat zu tun mit Wohlstand, okay? Wenn du glaubst, dass dieser König auf diesem Papier ist, dann hast du weniger, wie nennt man das, Hindernisse, weniger Hindernisse für deine Meditation. Aber dann sagt Babamukha Rinpoche, willst du wirklichen Schutz? Okay. Willst du Zauberschutz, dann nimm diese vier Stück Papier. Okay. Und dann sagt er, aber wenn du wirklichen Schutz haben willst, dann halte deine Moral. Und das ist der Schlüssel für Meditation. Nicht töten. Töte gar nichts. Töte nichts. Keine Insekten, keine Vögel. Iss kein Fleisch. Nimm Dinge nicht. Still nichts. Schwindel nicht bei deinen Steuern. Sexuelle Unreinheit. Betrüg niemanden. Schau dich nicht mal an. Okay? Auf die Art. Lüge nicht. Und so weiter. Okay? Wenn du Karma für Meditation haben willst, dann ist es das nie eine anderes Lebewesen zu schaden. Wie nennt man das? Lerne dich zu zügeln. Zügle dich, wenn du willst Dinge, wenn du anderen schaden willst, um etwas zu bekommen. Zügle dich, reiß dich zusammen, halte dich zurück. Dann wird deine Meditation perfekt. Und dann brauchst du die vier Stück Papier nicht. Das ist es, was er sagt. Vergiss diese Zauberei. Konzentrier dich auf ethisches Leben. Und dann wird deine Meditation gut sein. Okay, versteht ihr? Das ist der wirkliche Schlüssel zur Meditation. Okay. Wir haben noch ein paar Minuten, okay? Seid geduldig. Wenn du glaubst, dass dir heute der Hintern wehtut, warte auf Tag Nummer 8. Ich habe in den Monsunregen bei 120 Grad Fahrenheit, über 40 Grad Celsius, und es hat geregnet den ganzen Tag. Okay, weißt du? Und das Dach hat ein Loch gehabt und wir sind in einem kleinen, 40 Studenten waren in einem kleinen Raum drinnen. Und ich habe gesagt, wenn ich ein Lehrer werde, dann werde ich die anderen leiden lassen. Okay. Es hat einen Lama gegeben, der hat Che Jambung Rinpoche geheißen. Sagt Che Jambung Rinpoche. Und er hat eine Meinung über diese vier Stück Papier ausgesprochen. Er hat gesagt, schau, wir leben in den großartigen Klostern. Es gibt drei große Kloster in Tibet, Sera, Ganden und Debung. Ihr seid von, eure Tradition, eure Lineage ist Sera. Ihr seid Sera, okay? Wenn dich jemand fragt, was ist Debung? Wie ist Debung Ganden? Dann musst du sagen, die sind scheiße. Die sind nicht so gut. Ich bin von Sera. Ich bin von der Sarah Lineage, okay? Aber dieser Lama hat die Meinung ausgesprochen, dass du musst das Papier in einem Kloster nicht aufhängen, weil das dann ziemlich chaotisch werden würde. Das wäre überall diese Papiere herumlegen. Er hat gesagt, du kannst die vier Wände deines Raums visualisieren. Und das sind die vier Könige, okay? Die Wand selbst ist einer der Könige. Jedes dieser Wände ist einer der vier Könige, okay? Und ich versuche immer die Daten von jedem Lama rausfinden, wo die gewohnt haben, wer ihr Lehrer war. Niemand hat diesen Lama jemals identifiziert. Aber ich habe das geschafft. Ich habe das gemacht. Weil er einen Brief an den 6. Panchen Lama geschrieben hat eines Tages. Entschuldigung, umgekehrt, der 6. Panchen Lama hat ihm einen Brief geschrieben und wir haben diesen Brief. Und daher wissen wir seine Daten. Der 6. Panchen Lama war Lobsang Thubchen Thupen Nyima und der ist 1883 bis 19. Lobsang Thubten Chuki Nyima hat gelebt, 1883 bis 1937 gelebt. Und dieser Lama, der gesagt hat, du kannst dir diese vier Stücke Papier als auch deine Wand vorstellen, hat circa um 1900 gelebt. Okay. Und das beendet jetzt. Das beendet die erste Hälfte des ersten Voraktivität. Und jetzt beginnen wir mit der zweiten Hälfte der ersten Vorarbeit. Was wäre die erste Hälfte der ersten Vorarbeit? Mach dein Zimmer sauber. Mach deinen Raum sauber, okay? Es muss nicht mit dem Besen sein, okay? Für die meisten von uns ist es Socken aufklauben oder sowas. Wisst ihr, wie viel Unterwäsche ich unter meinem Bett gefunden habe? Ah, wie immer. Ich habe nicht gewusst, wo die alle waren, die Unterwäsche. Das ist unglaublich. Das nächste Thema, und das ist die zweite Hälfte der ersten Voraktivität zur Meditation, nennt sich Ku Sung Tuk Ten. So, Ku Sung Tuk Ten. Und danach machen wir fertig. Das ist die Hausübungsfrage Nummer 3. Okay, Nicole? Das ist das tibetische Wort für einen Altar. Okay? Du musst einen Altar aufsetzen in deinem Zimmer. Du musst einen Altar erzeugen. Oder machen. Für mich eine der unglaublichsten Dinge im Buddhismus war folgendes. Ich bin als Christ aufgewachsen, richtig? Meine Kirche ist nicht weit von hier, wo wir jetzt sind. Und ein Altar, er hat nur in die Kirche hineingehört. Zu sagen, Mama, ich hätte gerne einen Altar in meinem Zimmer, dann würden deine Eltern sagen, du bist verrückt, richtig? Versteht ihr, was ich meine? Und wenn du sagst, ich möchte meine eigene heilige Messe halten in meinem Zimmer, dann würden sie sagen, nein, das kannst du nicht machen, das muss der Priester machen, richtig? Verstehst du, was ich meine? Und als ich dann den Buddhismus begonnen habe zu lernen, vor 38 Jahren, dann war ich so begeistert, weil die Mönche haben zu mir gesagt, du setzt deinen eigenen Altar auf, in deinem eigenen Zimmer, und du machst deine eigene Messe. Verstehst du, was ich meine? Du machst deine eigene, du kannst noch immer am Sonntag in die Kirche gehen, aber warum nicht Montag, Dienstag, Mittwoch bei dir zu Hause in die Messe gehen? Mach deine eigene Messe und deinen eigenen Altar. Mach in deinem eigenen Haus einen heiligen Platz. Und du kommunizierst mit Gott in deinem Schlafzimmer oder in deinem Wohnzimmer. Du machst einen Platz in deinem Haus und du setzt einen Altar auf. Wie nennt man das? Eine direkte Verbindung zu Gott dann in deinem eigenen Haus. Und das war für mich so cool, als ich die ersten Tibeter getroffen habe. Ich habe gedacht, oh, ich habe die Erlaubnis, dass ich einen Altar bei mir zu Hause haben kann und ich darf ihn verwenden, einen aktiven Altar in meinem eigenen Haus. In Tibet nennt man das Ku Sung Tuk Ten. So, Ku Sung Tuk Ten. Das Wort für Altar auf Tibetisch ist. Das Wort auf Tibetisch für Altar ist das Hauptquartier für heilige Taten, Wörter und Gedanken. Das Hauptquartier, Headquarter, für heilige Aktivitäten, Wörter und Gedanken. Ku Sung Tuk Ten. Das Wort für Altar ist also das Hauptquartier der heiligen Handlungen, Wörter und Gedanken. Ich mag das. Mir gefällt das unglaublich gut. Und wenn du einen Altar also aufsetzt, dann ist die Tradition die, dass du auf den Altar drei Dinge hinauflegst. Also eigentlich sind es vier. Okay? Etwas, das ein erleuchtetes Wesen, das die Handlungen eines erleuchteten Wesens repräsentierst. Wie handelt ein erleuchtetes Wesen körperlich in der Welt? Etwas, das es repräsentiert, wie sie sprechen, und etwas, das es repräsentiert, wie sie denken. Und das macht es einen Altar. Dann hast du einen Altar. Schau, dass du einen kleinen Tisch bekommst, versuche ein schönes Tuch zu kaufen, setz ihn irgendwo in einem Haus auf, wo es ruhig ist. aber du musst drei bestimmte Dinge am Tisch haben. Und wir werden über diese Dinge jetzt reden, okay? Wir gehen jetzt die durch. So dass du deine Hausübung machen kannst, weil wir nur mehr 5 Minuten haben, sage ich euch, was die sind, okay? Erstens. Q bedeutet etwas, das dich daran erinnert, wie ein erleuchtetes Wesen handelt, was es tut. Was macht ein erleuchtetes Wesen? Angenommen, dein eigener, persönlicher, wenn du einen Lehrer findest in deinem Leben, und das muss nicht ich sein, das kann wer auch immer sein, das kann eine Frau sein, einer hat mir gesagt, das ist mein Hund, ich bin mir nicht so sicher, aber jemand, mit dem du eine Beziehung hast, als deinen Lehrer, in unserer Tradition, du solltest in unserer Tradition erkennen, dass die ein erleuchtetes Wesen sind, die auf diesen Planeten gekommen sind, um dir zu helfen. Okay? Sie sind nicht eine normale Person. Deine Frau oder dein Ehemann oder dein Meditationslehrer, dein Yogalehrer, aber wenn immer du auch eine Beziehung hast und das einen persönlichen Lehrer siehst, die sind nicht ein normales menschliches Wesen. Die sind eine andere Art von Wesen und sie sind in diese Welt gekommen, um dir zu helfen. Und sie haben die Macht, auf vielen Welten gleichzeitig zu sein, vielen Wesen zu helfen. Und wir sollten so über unseren Lehrer denken. Von wem immer du dich entscheidest, dass er dein Lehrer ist, und das hängt von dir ab. Lehrer sind wie Handschuhe. Zu sagen, dass ein Handschuh auf jede Hand passt, ist verrückt, ist närrisch. Jeder braucht eine andere Art von Lehrer. Manche brauchen sehr ernsthafte Lehrer mit rasiertem Schädel. Manche brauchen ein bisschen Verrückte. Jeder braucht andere Arten von Lehrer. Aber in deinem Leben musst du deinen Lehrer finden. Das ist eines deiner Ziele deines Lebens. Aber wenn du deinen Lehrer annimmst, dann solltest du glauben, dass die hier sind und sich als Menschen verkleiden. Und die sind nicht menschlich, okay? So solltest du denken. Das ist die Qualität eines erleuchteten der Handlungen eines erleuchteten Wesens, der körperlichen Handlung eines erleuchteten Wesens. Du solltest eine Repräsentation davon auf deinem Altar haben. Nimm also ein Bild von deinem Lehrer am Altar. Das bedeutet nicht, dass das Bild meines Lehrers ist. Es bedeutet, das ist das Bild des Wesens, das in diese Welt gekommen ist, um mir zu helfen und das vorgibt, menschlich zu sein. Okay? So, du solltest ein Bild von einem Lehrer auf deinem Altar haben. In unserer Tradition, in unserer unmittelbaren Tradition, nehmen wir Chetsun Kapa, okay? Er war der Lehrer des ersten Dalai Lamas. Die höhere Statue hier auf diesem Altar ist ein Bild von Chetsun Kapa. In unserer Tradition, wenn du dich dafür entscheidest, dann kannst du ein Bild von Chetsun Kapa dort haben. Der war der Lehrer des ersten Dalai Lamas, der vor ca. 600 Jahren gelebt hat. Oder du kannst das Bild deines eigenen Lehrers dorthin stellen. Das spielt keine Rolle. Dann solltest du ein Buddha-Bild am Altar haben. Das repräsentiert auch die körperlichen Aktivitäten eines Buddhas. In diesem Fall haben wir einen kleinen Buddha am Ende hier, eine kleine Statue. Das ist dazu da, um dich zu erinnern, wer diese ganzen Geschichten hier auf diesem Planet begonnen hat. Auf diesem Planet. Wer hat diese Lehren begonnen? Und wir sagen Lord Buddha, okay? Und du kannst wenn du mehr von Tara angezogen bist, oder wenn du einen weiblichen Buddha haben willst, dann kannst du einen Tara dorthin stellen. Das spielt keine Rolle, okay? Es sollte ein Buddha auf deinem Altar sein, der nicht ein Lehrer ist, und es sollte ein Lehrer sein. Okay? Oder Tsong Kapa, okay? Das ist die Tradition. Tradition ist es, zwei Statuen dort zu haben. Eine, deinen Lehrer zu erinnern. Und das ist traditionell die äußere Form von Chetsun Kapa. Um deinen Lehrer zu repräsentieren. Und dann Lord Buddha, den Buddha, es könnte Tara sein, ein weiblicher Buddha, ein männlicher Buddha, um dich daran zu erinnern, wo alle diese Dinge hergekommen sind. Okay? Und du kannst diese Statuen online finden. Wir haben darum gekämpft, um die zu finden, aber jetzt gibt es wahrscheinlich auf Amazon oder weiß es auch nicht. Wir werden mehr darüber sprechen. Als eine Repräsentation der Sprache und dessen, was ein Buddha sagt, der erleuchteten Sprache, ist es traditionell so, dass du eine Schrift auf den Altar legst. Kathi, kannst du bitte dorthin gehen und das aufhalten? Das sollte, ist links von der Kerze her. Da ist eine Schrift oben. Und das ist also einfach nur eine tibetische Schrift. So sehen die in Tibet auch. Du kannst das aufhalten, okay? Du solltest also eine Schrift auf deinem Altar haben, okay? Es könnte ein englisches Buch sein, das spielt keine Rolle. Es könnte ein Buch über... Es könnte eine Bibel sein. Es könnte ein Koran. Es kann sein, was immer du findest, was dich anzieht, okay? Welch immer Buch auch du findest, das für dich heilig ist. Traditionell, in unserer Tradition, ist ein Text der Prajnaparamita da. Ein kürzerer Text der Prajnaparamita. Einer von denen ist die Diamond Cutter, das Diamantenschneider-Sutra. Wenn du eine Übersetzung des Diamantenschneider bekommen sollst, kannst, dann ist das eine sehr übliche und sehr empfehlenswerte Schrift am Buddha zu haben, um die Sprache des Buddhas zu repräsentieren. Was ist so besonders über die Sprache des Buddhas? Die Sprache des Buddhas hat 60 unterschiedliche Qualitäten. Man nennt die Yenlak Dukchu. Was ist die wichtigste der 60 Qualitäten der Sprache des Buddhas? Könnt ihr erinnern? Hallo? Ja? Sag's. Sprich's aus. Die höchste Qualität der Sprache des Buddhas ist, dass sie in Sanskrit sprechen. Alle Buddhas sprechen Sanskrit. Aber jeder hört seine eigene Sprache. Okay? Jeder und den Zuhörern hört ihre eigene Sprache. Das ist die Kapazität eines Buddhas. Je weiter du am Weg zur Erleuchtung kommst, dann lernst du die Sprachen unterschiedlicher Leute zu lernen. Okay? Du bist in der Lage, vor einer Gruppe von Bankiers in Zürich zu sprechen und über finanzielle Investitionen im Buddhismus zu machen. Oder wenn du nach Vietnam gehst, kannst du einen Vortrag über Sozialismus und Buddhismus halten. Verstehst du, was ich meine? Dann gehst du nach Südamerika und du sprichst über in einem Kunstmuseum. Versteht ihr, was ich meine? Je weiter du auf diesem Weg kommst, du solltest in der Lage sein, mit Kontakt und dich zu verschiedenen Gruppen von Menschen zu verhalten und auf eine unterschiedliche Art mit unterschiedlichen Leuten zu sprechen. Am Ende wirst du in der Lage sein, ein Wort Sanskrit sprechen und jeder wird seine eigene Sprache verstehen. Das ist die Macht einer Sprache, okay? Aber das passiert nicht in einem Tag, okay? Das verändert von Jahr zu Jahr. Und du wirst in der Lage sein, andere Leute anzusprechen. Ich finde, es ist unglaublich frustrierend, wenn der Lehrer nur eine Sprache spricht. Ich meine, die stehen auf und sagen, das Dharmakaya ist charakterisiert durch das Shinyata, das Kamadhatu und in dem, und versteht ihr? Und jeder schaut die an. Sprich in der Sprache der Menschen. Mach dir das zur Gewohnheit. Einen Abend lang, ich bin nach New York jeden Tag gefahren, um den Flüchtlingen zu helfen. 15 Jahre lang, 4 Tage hin und zurück zur Arbeit fahren. Unglaublich. Und eines Tages ist der Bus zusammengebrochen vor einer Go-Go-Bar. Und ich habe mir gedacht, 5 Kilometer von zu Hause weg. Und das war es, bevor es die Handys gegeben hat. Das hat kein Telefon in der Nähe gehabt. Die haben gedacht, okay, ich muss in die Go-Go-Bar hineingehen, in die Striptease-Bar. Der hat mich erwischt und hat gesagt, ich habe darauf gewartet, dass Art Engel, der andere Student, gekommen ist, um mich abzuholen. Und ich habe ihm in der Striptease-Bar habe ich ihm das beigebracht. An der Bar, eine halbe Stunde lang, habe ich ihm Buddhismus beigebracht. Du musst die Sprache der Leute sprechen. Im Gefängnis, ihr wisst das, Gefängnis, richtig? Du kannst nicht die ganzen Sanskrit-Wörter auf Leute an den Kopf schmeißen. Du musst ihre Sprache sprechen, du musst die Sprache der Menschen sprechen, wie auch immer. Diese Schrift repräsentiert den Tag, wenn du die Sprache jedes Wesens sprechen kannst. Du kannst in einem Yoga, Yoga-Vortragen und Yoga gehen. Du kannst in einem Geschäftsvortrag gehen und Geschäfts sprechen. Du kannst in einem Dharma-Vortrag gehen und Dharma sprechen. Okay? Okay? das repräsentiert, diese Schrift einmal da repräsentiert diese Kapazität und Fähigkeit. Okay, letzte Sache, dann sind wir fertig. Was war die dritte Qualität am Altar? Der Geisteszustand des Buddhas, die Art, wie ein Buddha denkt. Oh, traditionell kannst du eine kleine Stupa verwenden. Das ist ein kleines Gabe. Aber Bambonka Rinpoche sagt, ich will, dass du eine Glocke und ein Dorje verwendest. Kann jemand das auf... Gibt es eine Glocke und ein Dorje dort? Versuch das aufzureichen. Darcy, kannst du das herzeigen? Nicht? Nein? Oh no. Chigme? Hat jemand? Nein? Oh, es ist zu Hause vergessen. Vielleicht denken die Buddhas hier nicht. Wie immer. Ich zeige euch das morgen. Es gibt eine heilige Metallglocke und dann gibt es einen Donner, Thunderbolt, symbolisiert einen Blitz. Und die repräsentieren, wie ein Buddha denkt, okay? Die Glocke repräsentiert ihr Verständnis von ultimativer Wirklichkeit. Und der Deutsche repräsentiert ihre Mitleidenschaft. Und damit endet die erste Klasse des vierten Lamrim-Teachings. What a finish, was für ein Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, es geht dann mit der zweiten Klasse weiter.